Ey yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, auch in diesem schönen, ja, ich möchte sagen, Spätfrühlingstag. Ihr Lieben, wir haben wieder einen tollen Gast. Dennis hat wieder einen seiner Kontakte herangekarrt. Dennis, willst du ihn vorstellen?
Ja, erstmal hallo. Ja? Dabei ist heute der Lenny, a.k.a. Lennificate. Und ich weiß nicht, wer ihn kennt, aber ich denke, jeder sollte ihn kennen. Lenny ist jetzt bereits seit, lass mich lügen, Lenny, seit 15 Jahren auf YouTube.
Ja, dieses Jahr werden 15 Jahre. Ja.
Wir reden von
16 lange Jahre.
Von 360.000 Abonnenten und 96 Millionen Views über die Jahre, was eine insane Nummer ist. Wenn ich es so vorstellst, ist das quasi 1,05, jeder 1,05. Deutsche hat ein Video von dir geguckt, so gefühlt, ne?
Schon krass.
Das ist unglaublich krass. Und Lenny ist sehr, sehr groß in Pokémon und mittlerweile auch ausgewichen auf die, ich sag mal, Meinungsblogger-Szene, kann man das so sagen?
Ja, kann man schon so nennen, ja. Ich glaube, das beschreibt es am besten.
Ja. Und wir wollen da heute einfach mal so drüber reden, was denn so, was so abgeht, was, wie es in Pokémon läuft, was bei Pokémon los ist, jada, jada, jada. Und dann natürlich würde ich auch ganz gerne mit Steve und dir über das ganze Annie the Duck, Mauki, Jay Riddle, Rob Bubble Drama reden, weil ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da vor sich geht. Ich weiß nur, es gab irgendwelche großen Wendungen und du hast da drüber ein paar Videos gemacht und kannst es da bestimmt mit dem Zeitraffer oder mit dem Zeitstrahl abholen. Hast du Bock?
Ja, damals zumindest. Also ich habe damals, als das Annie the Duck Thema groß wurde, war ich da ein bisschen mit involviert, inzwischen gar nicht mehr so, aber ich bekomme es natürlich mit und ja, da kann man mit Sicherheit ein bisschen was drüber erzählen.
Wie meinst du das, dass du da involviert warst?
Ja, ich habe damals, als das Thema groß wurde, mich quasi auch dazu geäußert, also um jetzt erstmal ganz kurz alle hinter dem letzten Stein abzuholen, Annie the Duck, große Streamerin, Influencerin damals, ist aus heiterem Himmel von ihrer ehemals besten Freundin, damals on stream, exposed, outcalled worden. Und da standen dann halt irgendwie die wildesten Sachen im Raum bezüglich irgendwie Manipulation, Gaslighting, Psychoterror und so weiter und so weiter. Dann kam
also, dass einer Annie nach das dem gemacht nächsten. Hat.
Genau, und da kam dann einer nach dem nächsten dann irgendwie noch dazu und hatte da halt irgendwie eine Geschichte zu erzählen und hatte irgendwie gemeint, jo, ich habe auch da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, weil ich damals in einem Freundeskreis mit drin gewesen bin, beziehungsweise halt auch ein paar Geschichten erlebt habe, habe ich dann halt meine Erfahrungen beziehungsweise auch die Erfahrungen von zwei mir bekannten Personen dann geteilt und war dann da, ja, quasi so ein bisschen mit, also ich habe dann eine Freundin von mir, die hat für Annie gearbeitet, die war relativ unzufrieden mit der Arbeitssituation, beziehungsweise, ja, es ist ein bisschen blöd gesagt, also es ging da schon halt wirklich so um sehr ausbeuterisches Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis und ja, schwere Vorwürfe, schwere traumatische Geschichten und so weiter und so fort.
Also da ein, naja, zwei Beispiele nennen, um ehrlich zu sein, weil ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, was da ehrlich gesagt passiert ist. Also Mauki heißt die eine, ne?
Genau, das ist die ehemals beste Freundin von Annie the Duck, die hat das Ganze quasi ins Rollen gebracht und die Mitarbeiterin, die ich in meinem Video damals Laura genannt habe, hat eine Zeit lang für Annie gearbeitet, da ging es halt wirklich um unmenschlich lange Arbeitszeiten, um unzuverlässige Verhaltensweisen seitens Annie, dass halt die Arbeit für alle Betroffenen und Angestellte halt wirklich immens erschwert hat. Gerade wenn es dann auch so um Convention-Tage ging, wo man dann halt irgendwie 10 Stunden am Tag dann halt irgendwie gearbeitet hat und dann irgendwie nach ein paar Stunden Schlaf dann aber am nächsten Morgen wieder auf der Matte stehen sollte. Das waren alles so Geschichten, die, ja, die dann halt das, die halt dazu geführt haben, dass das halt einfach sehr, dass das halt einfach sehr geschlaucht hat.
Das war zur selben Zeit wie das Unge-Ding, ne?
Unge kam ein bisschen später, aber es ist mehr oder weniger daraus resultiert. Also es hat irgendwie eine ganze Welle an Exposings dann plötzlich gegeben, weil Leute sich da irgendwie dann auch zu ermutigt gefühlt haben, dann halt auch selber auszupacken, und so die gesamte Influencer-Bubble ist dann irgendwie einmal durchgereicht worden. Und jeder hatte dann halt plötzlich irgendwie Dreck am Stecken. Mal waren die Vorwürfe ein bisschen gehaltvoller als andere. Aber es, man blickt auch rückwirkend gar nicht mehr so krass da eigentlich durch, weil das irgendwie alles so aufeinander kam. Und das wirklich so über mehrere Monate hinweg eigentlich irgendwie nur Shitstorms gab und nur Exposings und alles war irgendwie schlimm und furchtbar. Ja, deswegen etwas undurchsichtig alles.
Etwas undurchsichtig. Und du hast dann damals gesagt, okay, ich glaube, Annie the Duck ist kein besonders netter Mensch, oder wie?
Ja, beziehungsweise, also, ja, ich habe nicht gesagt, kein besonders netter Mensch, sondern halt einfach die Erfahrungen, die ich mit ihr gemacht habe, haben sich dadurch dann so ein bisschen katalysiert. Also es war mit meiner damaligen Freundin, die sehr gut befreundet war mit Anni, gab es halt immer wieder mal Konflikte und halt so ein paar Aktionen, die halt einfach nicht so cool waren. Und wie gesagt, dann war das halt später mit dieser Mitarbeiterin, die ich halt auch persönlich kenne, und das waren halt in meinem nächsten Umfeld halt schon 2 Personen. Mhm. Wo ich gedacht habe, okay, da gibt's halt irgendwie Geschichten, die halt nicht so sauber waren. Ja, und dann sehe ich halt irgendwie Mauki da ausrasten, und dann kam Reef noch mit dazu, die Ex-Freundin von Anni, die dann halt auch gesagt hat, jo, die Beziehung war übrigens furchtbar und es gibt noch mal mehr Leute, die halt irgendwie auch einen psychischen Schaden haben von Anni, und ich war so da und dachte, okay, krass, also das Ganze ist halt irgendwie doch anscheinend sehr viel krasser, als ich das irgendwie angenommen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, dann äußere ich mich da jetzt auch mal zu. Das sollte jetzt nicht irgendwie so ein eigener Schauplatz werden, sondern einfach ein weiteres Puzzleteil, bei dem ich halt dachte, so, vielleicht ist das halt irgendwie dann doch auf lange Sicht nochmal wichtig, oder man kann halt irgendwie Schlüsse ziehen, die halt so ein Verhaltensmuster dann halt irgendwie klar machen, deutlich machen.
Und nach dem neuesten Development ist es dann jetzt so, dass vielleicht, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und du kannst mich da ja super gerne korrigieren, dass das Drama ein bisschen aufgesetzt ist und jetzt gerade ist so eine Annie the Duck Redemption Arc?
Ja, also steht jetzt gerade im Raum, ob Mauki damals diese gesamte Sache halt irgendwie eingefädelt hat, ob sie das ob sie darauf spekuliert hat, dass alle Leute sich jetzt halt irgendwie auf Anni einschießen, oder ob das vielleicht sogar geplant war mit mehreren Leuten, dass halt gesagt wurde, yo, ich mach das im Stream und dann machst du das im Stream und dann machst du darüber ein Video und dann machen wir Anni halt irgendwie gemeinsam fertig. Das ist alles gerade so ein bisschen, also so ein paar Geschichten, die dann halt auch seitens Mauki und Reefed dann erzählt worden sind, scheinen nicht ganz so zu stimmen oder mit falschem Kontext dann halt irgendwie schlimmer gemacht worden zu sein, als es letzten Endes war. Und also das Ganze wird dann halt gerade so ein bisschen neu aufgerollt und irgendwelche Chat-Verläufe, die jetzt da nochmal neu aufgegriffen werden und Zeugenaussagen und irgendwelche Leute, die damals halt irgendwie nichts gesagt haben, äußern sich jetzt aber doch noch irgendwie mal mit dazu, und es ist sehr, sehr wild auf jeden Fall. Und gerade was von Seiten Mauki kam, da waren wirklich krasse Vorwürfe bei, mit irgendwelchen Sexpartys und irgendwelche, ja, ganz, ganz shady.
Mit Schlüssel in der Bowl oder?
Nee, also am Anfang dachten alle, es ging halt wirklich da um irgendwelche komischen Orgienpartys, weil halt immer nur so angedeutet und suggeriert worden ist. Dann war es aber irgendwie wohl eine Versammlung, weil eine der einer der Angestellten von Anni seine Jungfräulichkeit verloren hat. Und das sollte dann irgendwie mit mit Überraschungseffekt sollte das dann irgendwie zelebriert werden. Und naja, das ist also ganz eigenartige Geschichten, die man sich eigentlich auch gar nicht ausdenken kann. Also sowas kann auch keine KI schreiben. Das ist wirklich irgendwie, weiß ich nicht. Naja, und offensichtlich aber auch alles in einem ganz eigenartigem Licht und alles auch nicht so ganz, wie es dann tatsächlich gewesen sein soll.
Okay, und wie kommen da jetzt Rob Bubble und Co. mit rein, dass die hier ständig getaggt werden? Und wer the fuck ist Jay Riddle?
Also Jay Riddle ist, ja.
Ja?
Also Jay Riddle ist auch ein Meinungsblogger, auch ein Meinungs-YouTuber und Streamer, der das Ganze jetzt quasi seit über einem Jahr schon recherchiert und gerade diese Videoreihe veröffentlicht nach und nach. Mhm. Das ist so quasi der Drahtzieher dessen, das Ganze jetzt halt irgendwie aufzudecken. Und Rob Bubble ist ein weiterer YouTuber, der macht auch viel so, ja, was macht der eigentlich, wie kann man das beschreiben? Also der hat jetzt zum Beispiel zuletzt Fanblast hochgenommen, das ist auch so ein Netzwerk von
da war ich
von so Leuten, ja, die haben da irgendwie wo so Fake-Chats mit Influencern angeboten und die Influencer haben da irgendwie richtig abgecashed und ja, sowas hat er da halt irgendwie aufgedeckt, also sowas macht er häufiger und auch mit wirklich sehr aufwendiger Recherche und ja, der hat es sich wohl zur Aufgabe gemacht, das Ganze halt jetzt irgendwie auch nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, beziehungsweise ja, da so ein bisschen aufzuräumen, um halt wirklich da halt Klarheit reinzubringen. Jay Riddle macht das Ganze natürlich schon recht gut und auch recht ausführlich. Ist nur halt die Frage, ob auch das, was Jay sagt, alles so stimmt, beziehungsweise ob da nicht vielleicht irgendwie auch Sachen dann halt selber so rein interpretiert wurden und Zeugenaussagen beziehungsweise Stimmen dann halt irgendwie ausgelassen werden. Und einfach um das Ganze, um so ein Gegengewicht zwischen Extremen, um halt immer so eine, ja, ich glaube, die Idee ist, eine neutrale Mitte zu bilden. Scheint er da jetzt auch gerade irgendwie zu recherchieren, so heißt es zumindest. Oder da irgendwie mit Leuten zu reden.
Okay.
Und es ist alles gerade völlig verwirrend. Also so verwirrend, wie ich das jetzt gerade erzähle, so ist es auch ungefähr. Es sind unglaublich viele Namen, unglaublich viele Leute. Es ist unglaublich viel, ja, so auf den ersten Blick halt irgendwie Irrelevantes dabei, aber das Problem ist halt, dass diese irrelevanten Sachen halt einfach einen unfassbaren Impact auch auf viele existenzielle Geschichten halt in Vergangenheit hatten und naja, ist ja auch nicht schlecht, das Ganze mal irgendwie aufzudröseln und damit zu schauen, ob das wirklich alles so stimmte.
Ich sag mal, du kommst jetzt aus dem Pokémon-Bereich und jetzt bist du mittlerweile, ja, jetzt bist du jetzt mehr Meinungsblogger, als dass du Pokémon-Dude bist?
Ich swap da eigentlich immer so ein bisschen. Also ich mache beides immerhin inzwischen so. Und ja, mal das eine mehr als das andere. Gerade wieder ein bisschen mehr Pokémon-Stuff. Aber ja, ich sehe mich ja auch immer, aufgrund dessen, dass ich das halt einfach auch so lange mache, sehe ich mich selber auch immer noch so ein bisschen mehr als der Pokémon-Typ, der jetzt halt auch Meinungskontent so ein bisschen zwischendurch mal macht.
Also für mich war es immer der sein, der nach Wien ausgewandert ist. Viel, viel mit Pokémon macht.
Ja, gut, ich meine, immerhin. Das ist ja auch nicht schlecht. Es war jetzt erst 2 Jahre her, aber ja, jeder hat seine eigene Assoziation mit Menschen.
Ja, also für mich war das Wien-Thema halt beruflich, war es natürlich wesentlich intensiver für mich, weil ich mich damit 2 Sekunden auseinandersetzen musste, als ich deine Daten geändert habe. Und weil du mir beigebracht hast, was eine Stiege ist. Das wusste ich vorher gar nicht.
Ja.
Was ja, ein seltsames
es ist
System.
Es ist gar nicht so, ist gar nicht so unwichtig hier im schönen Österreich.
Wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Meinungs-YouTuber und Pokémon-Content, also eher Pokémon, sagst du, ne?
Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eins, ich glaube grundsätzlich mehr Pokémon. Zum einen, weil ich das Ganze halt einfach ich mache das Ganze halt seit weit über 10 Jahren. Das ist natürlich auch irgendwie eine Leidenschaft und so ein Lebenswerk, was ich mir da irgendwie aufgebaut habe. Und das Meinungsblogger-Thema, ich mache das total gerne. Ich habe wirklich eigentlich Spaß daran, mich über Sachen irgendwie auszulassen und mich auch zu äußern. Aber es sind so viele Rabbit Holes und es geht so tief und du wirst so schnell in Sachen mit eingeschleust, wo du eigentlich gar nicht rein willst. Und dann wird's auch echt schnell belanglos und anstrengend. Und ich glaube, da bin ich einfach nicht so ganz der Typ für so ewig. Deswegen versuche ich mich auch so ein bisschen gerade irgendwie auf so Themen im Allgemeinen einzulassen, dass ich halt sage, so, okay, es muss jetzt nicht immer das aktuellste Drama sein, wenn mal irgendwie, auch jetzt nicht irgendwie nur in Deutschland, wenn mal international vielleicht vor ein paar Wochen irgendwas war und das ist interessant, dann mache ich das auch. Habe ich jetzt auch erst letztens wieder. Oder so oberbegriffliche Themen. Ich habe jetzt vor einiger Zeit ein Video gemacht über Livestream während des Autofahrens, weil das immer so ein Thema ist, was auf so Twitter auftaucht und so. Und ja, ich finde das auch ganz, 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 ganz schrecklich.
Und, dann immer diese Kackausrede mit, ja, aber könnt ihr denn beweisen, dass ich das war, der das gemacht hat oder das Foto oder was weiß ich nicht. Das nervt mich.
Ja.
Mich unglaublich. Fahr einfach an. Auto ist halt du kannst jederzeit wen umbringen, kannst dich selber verletzen.
Ja.
So, ey, what the fuck?
Ja, eben. Ja, und da wird einfach sehr, sehr schäbig mit umgegangen. Das ist schon so. Genau, und sowas mache ich jetzt halt dann. Sowas mache ich auch ein bisschen lieber. Das ist auch weniger anstrengend.
Das verstehe ich. Dann würde ich sagen, falls ihr mal Fragen habt, so in der Community über das Thema Annie the Duck etc., dann lasst ihr es doch mal einfach in den Kommentaren da, weil dann kann der Lenny die vielleicht nochmal beantworten oder vielleicht kommt er nochmal wieder zurück, wenn er Bock hat, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht in die Meinungsblogger-Ecke drängen und so weiter. Aber was mich viel mehr interessieren würde, wir haben hier...
Lass noch mal ganz kurz stehen bleiben, mein Lieber, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese ganze, also ich finde es ja eigentlich relativ irrelevant, diese ganze Sache, um ehrlich zu sein, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt mal, ob es jetzt eine Verschwörungstheorie-Sache gegen Annie the Duck war, ob es inszeniert war oder nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass Annie the Duck einfach kein guter Mensch ist. So. Und das deckt sich mit dem, was Lenny hier erzählt. Also, ich habe nur Negatives über diese Frau gehört. Und ich kann, es gab ja auch diese Sache, mit denen irgendwie, sie hat keinen Bock auf ihre Fans, weil das so schwitzende. War das nicht auch? Das war auch Annie the Duck, oder?
Ja, ja. Ja, man muss halt dazu sagen, es ist die letzten Jahre jetzt nicht viel Positives über sie im Umlauf, ne? Also vieles von dem, was man so mitkriegt von ihr, ist halt schon eine Menge Hate. Es ist halt, also eine Menge Vorwürfe, die jetzt halt immer wieder rotieren seit über 2 Jahren. Deswegen, also sich ein, es ist halt schon verständlich und auch irgendwie valide, vielleicht sich halt irgendwie ein Bild, zu machen oder dass man sich halt natürlich aufgrund der letzten 2 Jahre halt irgendwie so ein Bild macht und dass halt ein gewisser Eindruck dann da auch bleibt und besteht. Es hat aber auch einfach eine sehr krass eklige Dynamik angenommen. Da sind wirklich Sachen dann auch irgendwann veröffentlicht worden über sie, die halt einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören und die halt auch einfach, ich sag mal, menschlich sind auf eine Art und Weise, dass man so, jeder fuckt sich mal über irgendwen ab. So, und auch das mit ihren Fans, das war irgendwie ein Zitat während einer Convention. Sie hat irgendwie Tag 3 oder 4 mit irgendwelchen Autogrammstunden und so weiter gehabt und es war halt einfach viel, es war anstrengend. Leute sind halt natürlich auch mal verschwitzt, ja, und
riecht
mir vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm und man ist dann auch irgendwann mal mit den Nerven am Ende und dann sagt man das halt auch einfach mal. Und ich muss halt auch einfach dazu sagen, Annie hat es nicht leicht mit ihren Fans und auch schon damals nicht. Ich erinnere mich an einen Vorfall, den sie erzählt hat, da haben wir sie abends auf einer, so an einem Convention-Abend dann irgendwie noch getroffen, wo sie halt irgendwie von jemandem belästigt wurde. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie so näher drauf eingehen. Nee, das war wirklich eine sehr weirde Geschichte auch einfach. Und sie bekommt dann halt auch irgendwie abends irgendwelche Fotos von irgendwelchen Leuten, die dann Sachen mit Bildern machen, die sie bei ihr gekauft haben und so weiter und so fort. Oh. Und also, ich sag mal, einen gewissen Groll gegenüber solche Leute kann ich schon nachvollziehen. Und das war nie ein Punkt, den ich ihr sonderlich übel genommen habe, einfach weil ich weiß, was sie stellenweise für Menschen in ihrer Community hatte, hat, was auch immer. Und ja, also es ist weniger so ein Punkt von, ich bin undankbar und ich bin jetzt irgendwie so von oben herab und möchte mit so, gib mir Geld und das war's. Es ist mehr ein Hilfeschrei gewesen, so habe ich es auch damals schon verstanden. Denke ich, dass das... Ich
glaube, jeder fuckt sich auch mal über Arbeit ab, oder? Und wenn das halt deine Arbeit ist, beziehungsweise deine Kunden, deine Arbeitskollegen, kannst du auch... Ist halt doof, wenn es dir halt publicly rausrutscht.
Ja, so, es war halt ein Gespräch unter vier Augen, ne, mit ihrer damaligen Freundin. Die hat es dann halt vor mehreren tausend Menschen im Stream dann eben gesagt. Dadurch ist es halt ein Selbstläufer geworden. Das hat sich dann halt natürlich auch ohne Kontext, das muss ich auch dazu sagen, fand ich auch nicht so cool, ohne Kontext das halt so stehen zu lassen, ohne zu sagen, was davor war oder was halt generell auch Phase ist mit Fans von ihr. Ja, war nicht ganz so sauber.
Jetzt jemand, der auch im Influencer-Sektor ja natürlich arbeitet, ich kann dir sagen, nichts ist interessanter, aber auch nerviger als dieses Kackdrama, ne? Also ich verstehe die Leute total.
Ja.
Dass sie das super finden, aber es nervt halt auch.
Ja, natürlich nervt's. Also du musst halt wirklich der Typ dafür sein, der das so, der sich da halt irgendwie echt so reinlehnen kann und das halt wirklich, und da halt wirklich seine Energie draus zieht, um da nicht zu zerbrechen. Also ich glaube auch, dass es. Ich glaube, dass es auch verschiedene Menschen innerhalb der Meinungsblogger-Bubble gibt. Es gibt Menschen, die finden es halt einfach so richtig geil so und die freuen sich wirklich jedes Mal darauf, wenn wieder irgendwas Neues kommt und dann wird da irgendwie natürlich auch drauf reagiert und Leute haben dann auch wieder die Eurozeichen ganz groß in den Augen, weil es halt auch einfach easy money ist für einige. Aber eigentlich ist es sehr anstrengend. Und das gesamte Klima, ich merke es auch jetzt wieder, das gesamte Klima im gesamten Internet, zumindest innerhalb der Bubble und so, in der Nähe der Bubble, ist halt unfassbar anstrengend. Also es ist wirklich wie so ein ganz eigener Schleier, so wie so eine ganz eigene Negativaura, die sich dann da so durchzieht. Und also auch gerade jetzt ist halt wieder unfassbar anstrengend, finde ich.
Nur wegen dem Annie the Duck oder meinst du was anderes?
Nee, also schon hauptsächlich jetzt deswegen. Also ich bekomme das halt gerade irgendwie nur mit. Und ich bin leider immer noch sehr viel auf Twitter unterwegs und versuche da zwar immer das so ein bisschen, ich versuche daran irgendwie vorbeizuscrollen, aber ich lese dann halt irgendwie mal das Schlagwort Annie oder das Schlagwort Mauki und bekommt man halt den Vibe dann doch halt irgendwie mit. Und es ist wirklich, es wird halt auch unfassbar viel geschwurbelt. Also das muss ich ja auch einfach dazu sagen. Da werden Sachen dann irgendwie versucht, irgendwie zusammenzubringen, die halt nichts miteinander zu tun haben und die halt auch einfach wirklich aus der Luft gegriffen sind. Oder halt auch wirklich irgendwelche, dann gibt es in den Videos extra zensierte Namen, um halt Personen zumindest irgendwie zu schützen. Und dann das Erste, was die Leute machen, ist dann aber irgendwie herauszufinden, wer das jetzt irgendwie ist und das dann irgendwie zu veröffentlichen und dann irgendwie zu leaken. Und ich denke mir so, ja, es ist halt auch irgendwie nicht so ganz der Diskurs, den wir dann jetzt irgendwie, wie wir es irgendwie führen sollten. Aber naja.
Es ist, wie es ist. Ja, Steve, willst du darüber noch irgendwas oder?
Ja, ich finde das immer so schwer von außen, das zu beurteilen. Ich glaube, der Lenny ist da viel mehr drin als wir. Irgendwie, ich habe mit Annie Sack auch nie irgendwas zu tun gehabt in irgendeiner Form. Aber ich habe nicht viel Gutes über sie gehört einfach. Und ja, ich bin Team Mauki, sage ich ganz ehrlich. Einfach, weil ich Mauki kenne und sie persönlich einfach sehr mag. Und am Ende des Tages ist es mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich bin zu alt für so eine Scheiße.
Ja, fair. Ja. Ich bin in gar keinem Team, ich bin Team Lenny.
Sehr gut, ich auch.
Gut, da sind wir uns ja einig, weil ich das Drama einfach nicht mitbekommen habe. Es hat mich auch wirklich nicht gejuckt ansonsten. Aber weil Leute haben halt danach gefragt, lass doch mal lieber über was Netteres reden. Der Steve hat einen Jungen. Und die sind beide richtig tief in Pokémon mittlerweile drin. Und ich glaube, da können wir mal mit so ein paar Basics anfangen, mit Sachen, die Steve vielleicht mal mit seinem Jungen in Pokémon machen könnte. Oder wie bist du überhaupt zu Pokémon gekommen, Lenny? Was ist da der korrekte Weg und welches Spiel ist das Beste und warum ist es rot?
Ja, also wo fange ich da an? Wie bin ich zu Pokémon gekommen? Ja, ich meine, in meiner Kindheit war das halt einfach unausweichlich. Ne? Da ging eigentlich nichts drum herum. Ich habe im Alter von 6 Jahren irgendwann mal eine Pokémon-Karte bei einem Kumpel im Garten gesehen und fand das irgendwie interessant und habe mir dann die blaue Edition, ja, ich war Team Blau damals, die blaue Edition dann irgendwann gewünscht von meinen Eltern. Und ja, ab dann war ich halt einfach hooked, dann war ich da drin und habe dann auch jedes Spiel irgendwie, also jedes Main-Spiel, jede Hauptedition zumindest mitgenommen. Diese ganzen Spin-Off-Teile auch irgendwie auf dem GameCube und N64 und auch später auf der Wii und auf dem DS, die habe ich fast alle nicht mitbekommen. Erst sehr viel später dann irgendwie nachgeholt. Aber ja, doch, da sind auch sehr gute Sachen dabei. Genau, und das Beste ist, boah, ich peile das tatsächlich in so einzelnen Ligen eigentlich auf. Also rein nostalgiemäßig her finde ich die blaue und die Kristall-Edition gleichwertig gut. Objektiv gesehen ist die 5. Gen halt eine der damals most hated, aber doch nachträglich betrachtet eine der besseren Editionen, eine der besten.
Was ist die 5. Gen?
Also ich bin schwarz-weiß war das damals, genau. Schwarz und weiß ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut gewesen. Es hatte einen schweren Start, aber es ist doch sehr gut, auch technisch gesehen. Aber so Gen 4, also hier Perl und Diamant, habe ich, glaube ich, mit am meisten Zeit drin verbracht. Und das war auch unfassbar gute Zeit damals.
Wie ist dann der Übergang zu YouTube passiert bei dir?
Das ist relativ organisch passiert. Also ich habe irgendwann ich kam so gerade aus der Schule raus, dann fing halt so die ersten YouTuber an, bekannt zu werden. Das waren so LeFloid, die Außenseiter, iBlali und so weiter und so fort. Ich bin dann da irgendwie gelandet, hab das selber geschaut und gefeiert und war halt neugierig, wie das so ist, selber Videos zu machen. Ich wollte sowieso, als Kind wollte ich immer eigentlich irgendwie so Schauspieler oder Sänger oder irgendwas werden, was man halt so, wo man entweder auf einer Bühne steht oder halt irgendwas kreiert, was Leute sich dann halt irgendwie später anschauen können. Und weil es dann weder für eine Schauspieler noch für eine Gesangsschule irgendwie gereicht hat, habe ich dann Videos einfach gemacht. Und das lief dann halt irgendwie. Das fanden Leute in meinem Freundeskreis dann halt irgendwie erst ganz cool und dann hat das so nach und nach weitere Kreise gezogen. Pokémon kam dann erst so ein, da habe ich so ein Jahr oder so oder zwei habe ich dann Videos gemacht schon. Oder ein paar Monate, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall, ich habe dann einmal ein Video über ein Pokémon-Thema gemacht. Und Leute in den Kommentaren waren dann, cool, Pokémon, Kindheit, Erinnerungen, dies, das, jenes. Und ich kam gerade so wieder zurück aus meiner Pokémon-Pause. Einfach, weil ich war so in meiner Jugend, so da hat man so das Gefühl gehabt, irgendwann muss man mal zu alt werden dafür. Und dann denkt man sich aber, ja, nee, eigentlich doch nicht. Jetzt fange ich doch wieder mit Pokémon an. Und ja, das war dann eigentlich so der Anfang, dass ich dann aus meiner Pokémon-Pause zurückkam, wieder angefangen habe, die Spiele zu spielen, habe dann ein Video über Pokémon gemacht, weil dann so Videospiele-Mythen gerade bekannt wurden und dann hat das eine zum anderen geführt. Es war so eine Verkapselung von mehreren Dingen einfach.
Was ist dein berühmtestes YouTube-Video? Also
das mit den meisten Aufrufen zumindest und worauf ich auch heute immer noch am meisten angesprochen werde, ist unlogische Dinge in Pokémon, die Videoreihe.
Was sind das also, Unlogischste in Pokémon? Nebst der Tatsache, dass die Leute irgendwie immer Fleisch essen und man sieht nie andere Tiere.
Ich weiß gar nicht, was das Unlogischste ist, aber ach, es gibt schon, also ich habe das damals, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe damals irgendwie aus so einem Nine-Gag-Meme, da gab es irgendwie so ein, zwei Bilder-Jokes mit so Professor Eich, wie er gesagt hat, ich weiß genau, wo du bist und du kannst da gerade nicht mit dem Fahrrad fahren und so weiter. Mhm. Und ich habe dann halt gedacht, so, das ist schon irgendwie, es ist schon auf eine gewisse Art und Weise absurd, dass man sich darüber nie so Gedanken gemacht hat, dass man es als Kind einfach immer hingenommen hat. Das so, und dann habe ich halt überlegt, was gibt's da noch? Und dann ist mir nach und nach halt immer mehr eingefallen, jo, so ein kleiner 10-jähriger Junge, der alleine loszieht und plötzlich sich mit Verbrecherbanden und irgendwelchen, keine Ahnung was, Weltretteraktionen dann da irgendwie auseinandersetzen muss. Mhm, und das habe ich halt gesammelt und dann irgendwann einfach erzählt. Und das fanden die Leute lustig. Zum Glück. Ich finde es bis heute noch unglaublich funny.
Ja. Okay, was ist dein Lieblings-Pokémon? Ach, ich weiß, was dein Lieblings-Pokémon ist, aber Steve kann ja mal raten, was Lennys Lieblings-Pokémon ist.
Wo soll ich das denn wissen? Es gibt doch so viele.
Es ist ein Generation 1 Pokémon, sagt man das so, Lenny? Und es ist besonders gruselig.
Dann ist es, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich deine Kanäle mir reingepfiffen. Und ich finde das Logo sehr, sehr gelungen. Ich finde das Gengar-Logo mit deinem Namen sehr gelungen und von daher tippe ich einfach auf Gengar, ne?
Ja, in der Tat. Ja. Das ist sehr richtig. Ja.
Wieso Gengar?
Gengar ist, also erstmal bin ich ein absoluter Sucker für so Grusel-Creepy-Stuff. Ich finde auch, dass Gengar einfach ein richtig nices Design hat und einfach richtig cool aussieht. Ich mag auch so diese Art zwischen gruselig und aber auch so ein bisschen frech. Mhm. Und es gab aber auch damals ein Ereignis mehr oder weniger. Wir hatten mit meiner Familie damals so einen Campingplatz, wo wir jedes Jahr Urlaub gemacht haben. Und in den Sommerferien, die Leute gegenüber, die hatten halt zwei Söhne, die mit denen waren mein Bruder und ich sehr, sehr gut befreundet. Und irgendwann gab es so diesen einen letzten Sommer, wo es halt irgendwie hieß, jo, wir sind heute übrigens das letzte Mal hier, weil wir unseren Wohnwagen verkaufen müssen.
No.
Und es war halt irgendwie ein bisschen sad. Einfach, es war halt schon irgendwie, ja. Und wir haben halt diesen Sommer dann halt einfach irgendwie genutzt, um so alles nochmal irgendwie so zu machen, was wir halt ohnehin so die Jahre davor gemacht haben. Wir haben halt immer so super viel so Pokémon gespielt. Und ich habe dann in diesem Sommer Pokémon Blau nochmal von vorn angefangen und währenddessen ein Gengar ran trainiert. Und das war irgendwie den ganzen Sommer über so das Meme, dass ich von nichts anderem mehr gesprochen habe und da irgendwie nur daran beschäftigt war, dieses eine Gengar zu trainieren und so weiter. Und ja, irgendwie ist das so ein bisschen die Assoziation, die ich bis heute damit habe. Es ist ein bisschen weird, aber ja, so ein bisschen so dieser eine letzte Sommer, der aber doch auch sehr schön war und an den ich mich sehr gerne zurückerinnere, wo ich dieses Gengar trainiert habe.
Sommer
ist und einfach, weil es cool ist.
Bist du auch so hyped darauf, dass endlich wieder Sommer wird?
Ich bin, ja, also ich bin so ein Frühlingsmensch. Also so wie es jetzt gerade ist, finde ich es perfekt. Wir haben hier bei uns in Wien sind gerade so richtig schöne, angenehme plus minus 20, 25 Grad. Ab und zu mal so ein kleiner Wind. Heute hat es ein bisschen geregnet, das ist aber auch okay. Die Sommer werden hier unglaublich heiß. Also das ist dann, da bin ich nicht so der Fan von. Mhm. Aber dass es wieder wärmer und wieder heller wird, finde ich sehr schön, ja. Kann wieder spazieren gehen. Eis essen. Das ist gut.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin normalerweise auch nicht so der Sommertyp. Das hat letztes Jahr jetzt irgendwie Klick gemacht bei mir. Und jetzt genieße ich einfach Sommer. Ich habe so Bock auf Sommer die ganze Zeit. Einfach, weil du dann rausgehen kannst, du kannst Sachen machen. Das ist jetzt vielleicht auch, weil ich Kinder habe, ne? Und dementsprechend, Sommer ist einfach Lebensqualität. Also es ist ganz insane Lebensqualität für mich. Und der Steve hier, der ist sowieso so ein ganz großes Sommerkind, der kann quasi gar nicht ohne. Im Winter kannst du den wegsperren, dann hat er gar keinen Spaß am Leben.
Ist so.
Hast du Pläne für den Sommer, Lenny? Weißt du schon, was du machst? Fährst du in Urlaub mit deiner Freundin?
Wir fahren nächsten Monat für ein paar Tage nach Innsbruck. Das haben wir uns vorgenommen. Ansonsten ganz viel spazieren gehen, ganz viel Eis essen gehen und Gras anfassen. Das ist ganz wichtig. Ganz viel Gras anfassen einfach.
Gras anfassen ist eine sehr wichtige Sache. Not bad. Lass mich einmal ganz kurz, auch wenn die Leute mal sagen, wir sollen keine Liste haben, ich habe trotzdem ganz viele Sachen einfach aufgeschrieben. Ja, du bist nach Wien gezogen. Ich bin großer Österreich-Fan. Ich habe viele, viele Jahre als Kind in Österreich immer Urlaub gemacht mit meinen Eltern. Meine Eltern sprechen beide kein Englisch. Die haben nicht so viel Schulbildung leider genießen können in ihrem Leben. Und für die war immer klar, wenn wir einen Urlaub machen, dann muss es deutschsprachig sein. Und wenn wir Urlaub machen, dann am liebsten im Ausland. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig, ne? Wenn du nur ein deutschsprachiges Ausland kannst. Ich habe viele Sommer am Wörthersee verbracht. Salzburg, Wien und so weiter und so fort. Jetzt bist du nach Wien gezogen. Das ist jetzt 2 Jahre her. In diesen 2 Jahren, was hast du da gelernt über Österreich versus Deutschland? Wo gefällt es dir besser?
Wo fange ich da an? Also ich muss sagen, ich bin sehr gerne in Österreich. Und die Male, die ich jetzt zwischendurch mal nach Deutschland musste oder halt mal gefahren bin für Conventions oder sowas, war ich danach immer so, boah, ich will wieder zurück nach Wien. Also was bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt ist, zum einen ist Österreich im Durchschnitt sehr viel sauberer. Also Wien ist halt schon Großstadt und wenn du jeden in Österreich fragen wirst, außerhalb Wiens, oder auch stellenweise in Wien, der wird sagen, Wien, Großstadt, dreckig, schmutzig und so weiter. Aber es ist alles kein Verhältnis zu dem, was du in so einer deutschen Durchschnittsstadt einfach hast. Also da ist so der Threshold schon echt nochmal so ein komplett anderer. Und also das fällt mir auf jeden Fall auf. Und auch einfach, ich weiß nicht, ich habe in Deutschland tatsächlich nie so den Urge gehabt, jetzt einfach mal eben so 2-3 Tage irgendwo hinzufahren, wo halt mal irgendwie schön ist oder wo halt irgendwie so, dass man irgendwie mal so ein paar Tage in eine andere Stadt fährt, um da irgendwie spazieren zu gehen. Ich will gar nicht sagen, dass es das in Deutschland nicht gibt. Wir haben die Pfalz, wir haben auch ganz viel in Ostdeutschland, was wunderschön ist. Gar keine Frage. Ich hatte einfach das Pech, glaube, dass ich dort nicht die Menschen hatte, die gesagt haben, ey, lass mal jetzt einfach 2-3 Tage, 3 Stunden mit der Bahn irgendwo hinfahren, uns ein günstiges Hotel suchen und wir gehen einfach irgendwie wandern oder sowas. Das habe ich halt hier ganz viel. Also ich bin wirklich in regelmäßigen Abständen irgendwo in irgendwelchen Wäldern, in irgendwelchen Bergen, bin irgendwie am Wandern, bin irgendwie am Spazieren und sonst irgendwas, gerade wenn es jetzt halt auch wieder warm wird. Und dafür... Ja, das ist halt vielleicht auch ein bisschen bias so, weil ich es jetzt halt hier Österreich eher habe. Es gibt es in Deutschland bestimmt auch, aber ja, deswegen ist es halt, das assoziiere ich damit halt gerade so. Und ja, ich glaube auch, über Wiener wird so viel gesagt, dass sie halt so unfreundlich sind und das ist irgendwie so. Also erstmal finde ich gar nicht so krass. Und wenn, dann muss ich aber auch manchmal einfach sagen, selber schuld. Also diese Wiener Attitude, dieser Wiener Grand, den du halt hier so hast, wenn du dich halt irgendwie im Zug daneben benimmst oder irgendwie blöd im Weg stehst, so, wo du halt wirklich so 30 Leuten gerade einfach nur auf die Nerven gehst, so, dann bekommst du das halt auch gesagt. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr lustig und auch einfach ein bisschen beruhigend, weil ich, ich hasse das selber. Ich kann das, also ich kann mich da auch einfach nur schlecht zurückhalten. Ich möchte das dann selber auch irgendwie aussprechen und sagen, ey, schieb dich jetzt gerade mal kurz einen Meter an die Seite, weil du stehst gerade so mitten im Weg. Ja, und das ist einfach hier ist es einfach sehr viel freier.
Das sagt man einfach da, oder wie? Also.
Ja, du wirst halt schon mal angegrantet so. Also, wenn du, also hier ist so, was hier so wirklich die absolute Todsünde ist, ist auf der Rolltreppe links zu stehen. Weil rechts wird, also rechts steht man, links geht man.
Und links geht
man.
Ja, das kann ich aber so groß stehen.
Absolute Grundregel, ja. Und das ist halt, so hier ist es halt einfach noch mal wirklich mehr ein Ding. Und wenn das nicht eingehalten wird, so dann bekommst du halt entweder Blicke oder irgendeine Wiener Oma schubst dich halt einfach oder sowas. Aber es ist halt einfach so dieses, es ist einfach so diese Attitude. Ich mag die einfach total gerne.
Wie viele Omas haben dich schon geschubst?
Ich, zum Glück noch keine. Ich benehme mich. Aber ja, ich würde es auch verstehen, ehrlich gesagt. Ich bin auch einfach selber schuld. In dem Punkt ist man dann auch einfach selber schuld.
Ich glaube, na, steht da halt nicht.
Ja, ja eben.
Ja, noch besser.
Das ist einfach auch so eine Grundregel.
Aber zurück zu Pokémon. Welches Spiel würdest du denn, was würdest du denn sagen, kann Steve mit seinem, Steve, was spielst du momentan mit Leo?
Pukopia.
Oh, Pukopia ist großartig.
Ja, finden wir auch. Ja. Also vielleicht ganz kurz, damit du das verstehst. Ne? Ich bin uralt und ich habe immer Pokémon-Leute belächelt. Ich fand es immer doof und kindisch, einfach weil es nicht Teil meiner Kindheit war, weil ich einfach viel zu alt dafür bin, um Pokémon irgendwie mitbekommen zu haben. Und mein kleiner Sohn, der jetzt 7 ist, der liebt nichts mehr als Pokémon. Und der hat mich jetzt so in diese Welt mit reingezogen. Und ja, mit über 50 habe ich gelernt, Pokémon zu lieben. Ist ganz krank. Wir spielen geisteskrank viel Pokémon Go. Wir sind unterwegs, jeden Community-Tag. Ich habe hier, mein ganzes Schreibtisch ist voll von Pokémon-Karten irgendwie. Ich habe jetzt mir sogar eine teurere gekauft. Wir spielen Pukopia. Wir haben vorher Legenden-ZA gespielt. Wir gucken die Original-Serie von ganz vorne. Also wir sind beide voll im Fieber. Und dementsprechend interessant ist auch dein Kanal für mich. Also mich hat's mit über 50 wirklich total erwischt. Verrückt, oder?
Ja, cool. Ja, ja. Freut mich.
Ja.
Sehr schön.
Ich kann die Liebe für Pokémon einfach nicht ganz nachvollziehen. ich komm da überhaupt nicht rein. Für mich ist Pokémon immer so sehr langweiliges Gameplay. Also, ne, weil es halt so eine leichtere Variante ist von diesem klassischen JRPG. Und dann gibt's da halt knuffige Tiere und mittlerweile sind alle Tiere irgendwie weird. Die erste Generation fände ich wesentlich optisch ansprechender als alles, was danach kam. Ich verstehe die einfach nicht.
Ja. Ja, ich glaube auch, das ist, also zum einen halt natürlich die Frage, ob man damit groß geworden ist und ob man sich im Nachhinein dann einfach noch so darauf einlassen kann. Es ist halt schon sehr eigen. Es ist irgendwas zwischen sehr simpel und wirklich einfach sehr, ja, halt sehr was Eigenes. Und ich kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man da vielleicht einfach irgendwie Schwierigkeiten hat, sich da so ein bisschen einzufinden, wenn man einfach nicht so der Typ dafür ist oder es ist halt nicht so das Genre, das einen normalerweise anspricht. Aber ich finde, dass grundsätzlich Pokémon aber schon sehr breit gefächert ist und dass man da irgendwie ja schon echt extrem viel eigentlich dann irgendwie so draus mitnehmen kann, auch wenn man normalerweise jetzt nicht so der Typ dafür ist. Also JRPG-Sachen interessieren mich zum Beispiel eigentlich selber auch gar nicht so. Da ist Pokémon so in der Hinsicht jetzt nicht als JRPG im klassischen Sinne, aber halt als so vereinfachte Form halt schon irgendwie das so die Ausnahme.
Aber hier Claire Expedition, hast du auch gespielt, ne?
Das habe ich gespielt, ja. Bin ich noch nicht ganz durch mit. Ich muss das aber auch noch unbedingt weiterspielen. Das fand ich aber auch geil, ja.
Mir hat das auch viel Spaß gemacht, aber ich bin ganz ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd für das Parieren in dem Spiel und habe damit ganz gute Schwierigkeiten.
Ich in jedem Spiel, wirklich, ich hasse Parieren, ich hasse jedes Parry-System. Und das ist halt eigentlich blöd, weil mein absolutes Top-Notch-Lieblingsspiel seit einigen Jahren ist Bloodborne. Okay. Und da ist das natürlich eigentlich, ja, aber halt auch so FromSofts wise ist ja, sind ja so Parries eigentlich auch immer relativ wichtig. Ob jetzt Sekiro oder Bloodborne eben. Aber ja, ich mach's mir da auch tatsächlich sehr viel schwerer, als es ohnehin schon ist, indem ich halt wenig pariere. Aber ich bin einfach zu blöd dafür. Ich krieg's einfach irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht.
Ich kann auch im Bloodborne nicht parieren.
Ja.
Ich mach das auch nicht. Ich habe Bloodborne ohne Parry durchgespielt. Das ist, glaube ich, so wie die meisten Leute, ne? Weil die Dodge-Animation ist halt so schnell. Aber ich bin bei dir, ich finde Bloodborne ist auch das Beste von den From Software-Spielen. Hate ja. me.
Ohne mich.
Es ist einfach die beste, also atmosphärisch, ne? Wenn du das allererste Mal einfach nur so runtergehst nach Yharnam. Junge, das ist eine, also die ersten 15 Stunden Bloodborne sind eine 1.000.000 aus 10 Erfahrung.
Ja, absolut.
Das ist
auch einfach, ich liebe ohnehin halt so dieses alte England-Setting, so dieses
viktorianische.
Viktorianisch-gotische, so ein bisschen so ein Mix aus beidem halt irgendwie. Es ist schon geil. Ja, es ist, also da lasse ich auch echt nichts zu überkommen.
Ich fand das auch mega gut, ne? Und dann auch wie der Lovecraftian Horror dann so langsam reinkommt.
Ja, voll.
Ich habe mir nur deswegen damals eine PlayStation geholt. Nur für dieses Drecksspiel, weil ich nicht warten konnte.
Ja.
Und, ne, ich hätte auch noch Ewigkeiten gewartet, so wie es ja aussieht. Ist auch schade, dass da niemals irgendwie jetzt nochmal ein Remake kommt oder wenigstens mal ein Update, weil die 24 FPS, die kannst du nicht mehr spielen.
Ja, das wehleidige Thema, das ist schon so. Aber naja, wenigstens kriegen wir ja jetzt eine Animationsserie von, wer ist da? Von Jacksepticeye. Da bin ich mal gespannt.
Bin ich auch gespannt. Was mich auch noch interessieren würde, jetzt habe ich die Transition, ich hatte gerade so eine schöne Transition im Kopf mit was nicht spielbar war auch gestern Champions League. Kann ganz kurz drüber reden. Ich fand das Spiel gestern war ein Skandal und es hat mich massiv genervt.
Was mich daran am meisten nervt, ist, dass sie den 1000-prozentigen Elfmeter irgendwie versuchen jetzt regeltechnisch zu erklären. Das wäre total okay.
Meinst du das zweite Handspiel?
Ja, ich meine, also das war ja noch klarer als der Elfmeter, den wir gegen hätten Spanien kriegen müssen. Und jetzt irgendwie das damit rechtfertigen wollen, dass es irgendwie vom eigenen Mann kam, der Schuss, und dass es deshalb kein Elfmeter war. Ich finde, Manuel Gräfe hat das sehr schön erklärt irgendwie. Aber ja, laut der Regel war das ja keiner. Ja.
Ja, aber selbst wenn du den ausklammerst, ne, der allererste, also beziehungsweise.
Die gelb-rote Karte meinst du, ja.
Das hätte gelb-rot geben müssen.
Ja.
Und dann wäre das ein anderes Spiel gewesen.
Also ja, Verschwörungstheorien hin und her, ne? Aber ich habe gehört, die Paris zahlt sehr, sehr gut.
Ja,
weil anders ist das nicht zu erklären, so eine Schiedsrichterleistung. Also Wahnsinn.
Dann hier der Torwart der Pariser. Ich habe gedacht, was ist das für ein Larry? Ne, also wie der aussieht. Ich habe mir den englischsprachigen Stream gegeben. Ich glaube, es war Jamie Carragher oder so, der dann meinte, der sieht vielleicht nach nichts aus und viele Leute werden denken, das ist total eine Lusche. Aber der kann halten und der hat dann ja auch ein paar Dinger rausgefischt. Also, what the fuck? Aber in einer besseren Welt gestern hätte eigentlich, also meiner Ansicht nach, hätte Bayern gestern gewinnen müssen. Es hätte die ersten 2 Minuten, wenn die nicht passiert wären, ne? Das wäre ein anderes Spiel gewesen, dann gestern in die Overtime gegangen.
Also, es haben ja alle danach gesagt, irgendwie, dass Paris verdient gewonnen hat. Ich tue mich immer schwer mit sowas. Weil, das wäre halt ein anderes Spiel gewesen, wenn sie so früh hätten mit einem Mann weniger spielen müssen. Ne? Also das ist immer, keine Ahnung, hätte, Fahrradkette. Ich habe in den letzten Tagen, ich habe heute ganz viele Videos auf Social Media gesehen. Da ist voll irgendwie mit Zusammenfassungen, was der Schiedsrichter alles verkackt hat. Da gibt's natürlich auch Verschwörungstheorien ohne Ende. Aber ich habe ein Video gesehen, irgendwie der analysiert mal, dass Bayern in den letzten Jahren, beziehungsweise die deutschen Mannschaften, in der Champions League von Schiedsrichtern massiv verpfiffen worden.
Und mit der blonde Typ auf TikTok?
Ja, ich glaube ja.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja, also das ist ja, also von Leipzig gegen Man City, Bayern irgendwie ständig. So, man hat aber das Gefühl, irgendwie, ich weiß auch nicht, in der Bundesliga werden sie bevorzugt, das ist so der Ruf zumindest. Ob es jetzt hundertprozentig so ist, weiß ich nicht. Und in der Champions League werden sie immer benachteiligt. Wenn Bayern rausgeht, irgendwie hat immer der Schiedsrichter irgendwie sein Händchen drin. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber gestern, das war, also sorry, bei aller Liebe, das war echt ein Skandal. Und vor allen Dingen, du bist so machtlos, du kannst ja gar nichts dagegen machen, ne? Also verrückt, verrückt.
Hast du Spiel gesehen, Lenny?
Nee, tatsächlich leider nicht. Ich habe im Nachhinein mitbekommen, dass irgendwie da irgendwas gewesen ist und gewesen sein soll, aber das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich schaue mir gerade nebenbei hier so ein paar Clips an und versuche das irgendwie nachzuvollziehen, was hier passiert. Weil es wird ja auch alles gesperrt und alles gebannt und so weiter. Also, aber warte mal, hier habe ich. Warte, hier sehe ich.
Man fragt sich auch.
Okay. Warte mal kurz. Das ist kein Handspiel gewesen oder was? Das ist nicht geahndet worden irgendwie.
Genau. Mit der Begründung, dass der kam vom eigenen Mann. Und im Hinspiel kriegt Bayern einen Elfmeter gegen sich, wo Davis angeschossen wird. Der Ball geht irgendwie von seinem Bauch an die Hand und das wurde dann gepfiffen. Also zweiler Maß, also das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Kann man nicht drehen und wenden, wie man will.
Ja, okay.
Kann man drehen und wenden, wie man will.
Das Kane-Abseits mit gefühlt 7 Millimetern.
Der startet aus der eigenen Hälfte, ne? Auch, ja. Ja.
Aber wo will er denn da auch mit seinem Arm hin? Warum nimmt er den so hoch? Das ist ja ganz eigenartig. Ich weiß nicht. Naja, gut.
Fußballhandregel ist echt der letzte Rotz in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, oder?
Ja, mindestens.
Also ich muss auch sagen, es würde mich wirklich nerven, ein Fußballfan zu sein zur heutigen Zeit, weil du brauchst ja wirklich stellenweise für ein Spiel dann halt irgendwie 3 Plattformen und 7 Abos und dann ist das, also dann zahlst du da irgendwie 249,99 die Stunde und hast halt irgendwie kein Bild, keinen Ton, kein gar nichts. Dann kommt Werbung in der wichtigsten Sekunde. Da machen sie, ich weiß nicht, ob das, ich bin da ja so gar nicht drin, ich habe dann heute noch irgendwie gesehen, bei The Zone gab's dann irgendwie Werbung für so Fußballwetten, für so Gambling-Scheiße. Und ich denke mir so, Leute, also, was ist denn da los? Also, ach, ist ganz halt furchtbar, so. Ganz anstrengend.
Ja, das ist mega beschissen. Das ist auch, ursprünglich hieß es ja mal, wir werden ja alle davon profitieren, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Hast du nicht gesehen?
Ach geh, Alter, das ist aber wirklich. Also ich bin ja nun wirklich, ich sehe ja die Probleme von so Monopolstellung, bla bla. Aber in manchen Sachen muss man halt wirklich sagen, so ein Monopol hat halt auch seine Vorteile, ne? Weil du hast halt eine Sache und da läuft dann alles, fertig ist. Und dann nicht noch 80 Mal dann irgendwie Plattform wechseln und schieß mich tot. Und dann sind die halt alle irgendwie komplett furchtbar und überteuert. Es ist so, weiß ich nicht. Nee.
Mal, das sind ja alles unterschiedlich kleine Monopole, dadurch, dass die sich ja nicht gegenseitig die Spiele zum großen Teil klauen.
Ja.
Weißt du? Ja. Und dann habe ich ja gar keine Wahl. Jetzt muss ich mir ganz viele Abos holen, um das zu gucken, was ich gucken möchte. Und nichts davon funktioniert richtig.
Und sie werden immer dreister. Was der Lenny gerade gesagt hat, ne? Früher, als das anfing mit diesem Pay-TV, früher, als ich jung war, gab's ja alles nur im Radio und dann die Sportschau-Zusammenfassung mit den Toren. Und nicht mal alle Tore haben sie gezeigt. Und als so die ersten Dinger kamen damals, Premiere und wie sie hießen, die waren komplett werbefrei, weil es ist Pay-TV, ich zahle dafür. Und gestern haben sich super viele Leute darüber aufgeregt, irgendwie, dass die Halbzeitanalyse irgendwie zu 90% aus Werbung bestand. Nicht nur für Sportwetten, sondern einfach, also es ist einfach penetrant. Es ist mittlerweile, also es hat schon Dimensionen wie irgendwie analoges Fernsehen. Du zahlst unglaublich viel Geld gerade für The Zone und wirst dann mit Werbung zugemüllt. Das ist echt, also wird immer dreister, muss man einfach sagen. Ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt, wirklich.
Ja, total.
Und es gibt illegale Alternativen, das muss man auch mal sagen. Und die werden auch immer besser, ne? Am Ende wird wieder rumgeheult, oh, die bösen Piraten und so weiter. Ja, weil ihr den Hals nicht voll kriegt. Das ist es doch.
Ist so.
Ja.
Ist so. Ja, das ist das Problem. Also es war ja früher wirklich irgendwie die Idee, mit solchen Monatsabos diese Pirateriegeschichte so ein bisschen einzudämmen, weil es dann halt auch irgendwie der halt so ein Statussymbol wurde, ne? So, dann kam Netflix nach Deutschland, dann war halt irgendwie so, ja, ich zahle 10 Euro im Monat und habe halt irgendwie so alle Serien, alle Filme, dies und das. Gut, das war, also, was halt so nach und nach dann halt so kam. Na, aber zumindest dann halt in guter Qualität, ohne Werbung, ohne dies, ohne das. Aber dann wurde das immer teurer und das immer teurer und dann kam halt irgendwie jetzt, wie bei Prime Video, hast du da halt irgendwie auch, obwohl du zahlst, halt nochmal irgendwie Werbung drinne. Mhm. Und also die verlieren ja gerade wieder gegen die Piraterie. Die steigt ja wieder. Dieses Feeling von, yo, ich bin jetzt auf der sicheren Seite, ich zahle nicht viel und habe dafür halt irgendwie alles in nicer Qualität, das stirbt ja völlig aus.
Also, Piraterie macht ja auch keinen Spaß. Also ich habe jetzt persönlich keinen Spaß daran, mich damit auseinanderzusetzen, wie, wo ich jetzt was bekomme und wie ich das gucken kann. Und dann habe ich die ganze Zeit noch irgendwelche nervigen Pop-Ups. Da möchte mir wieder wer irgendein Porno-Shit verkaufen. Es nervt. Es nervt unglaublich. Ich möchte unglaublich gerne euch mein Geld geben, damit ich einen anständigen Service kriege. Warum funktioniert das nicht? Das ist wirklich unglaublich nervig. Als Netflix damals nach Deutschland kam, war ich so excited. Und es war dann auch, glaube ich, kam ein Jahr nachdem Netflix nach Deutschland kam, glaube ich, Stranger Things schon, ne? Und dann hast du so gefühlt, oh, jetzt kommt auch noch gute Serien dazu und hast du nicht gesehen. Das war so eine geile Zeit. Und jetzt kotzen mich die meisten Streaming-Anbieter richtig an. Die nerven mich richtig.
Ja, und das stimmt, ja.
Mit ganz vorne für mich dabei, Prime. Ich finde, Amazon Prime ist der letzte Shit, weil vom UX-Design her ist das absolute Grütze. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand auf dieser App irgendwas findet.
Ja, das ist wirklich so. Also, es ist halt wirklich einfach irgendwie so völlig zugestackt und also es läuft halt auch nicht zuverlässig.
Nee.
Stellenweise sind dann ganze so gesamte Staffeln und Folgen einfach nicht korrekt nummeriert. Zum Beispiel bei Family Guy. Ich bin ein riesengroßer Family Guy Fan. Und musste dann eine Zeit lang Family Guy über Prime Video schauen. Und da ist irgendwie so die ersten, ich glaube, die ersten 8, 9 Staffeln oder irgendwie so 7, 8 Staffeln sind alle richtig. Danach wird eine Staffel irgendwie in der Mitte halbiert, auf 2 Staffeln aufgeteilt und ab dann stimmt die Reihenfolge nicht mehr. Also ich habe denen das auch schon mal geschrieben, habe auch schon mal gesagt, so ey, eure Folgen stimmen nicht, die sind halt falsch beschriftet, die heißen sogar falsch. und ich denke mir, das, wie kann euch das denn nicht auffallen? Aber dann heißt es die ganze Zeit so, ja, wir bekommen die so und wir können da nichts dran ändern und nichts dran machen. Ja, aber dann, also Hauptsache noch eine Preiserhöhung und bitte noch mal ein bisschen mehr Werbung, ja, weil die Werbung aktuell wirklich nicht nervig genug ist. Also, holy Jesus, Prime wird richtig schlimm mit Werbung, was das gerade angeht.
Ist so, ne? Ich habe versucht, die Discounter den Tag noch mal ein bisschen zu gucken. Bist du auch Discounter-Fan? Hast du es auch geguckt?
Ich habe 2, 3 Folgen habe ich davon gesehen. Ich werde es bestimmt irgendwann auch noch mal in einem ruhigen Augenblick, wenn ich nicht irgendwie 8 andere Serien gerade nebenbei schaue, auch noch mal gucken. Aber hat Potenzial auf jeden Fall, dass ich das weiter gucke.
Also wenn du auch so Mockumentary ist ja das Genre, ne? Diese Fake-Dokumentation. Und es geht halt teilweise wirklich unter die Haut. Aber es ist auch einfach so geil. Und ich finde es so cool, dass der Ladendetektiv ist quasi wie so ein Gen Z-Supermodell geworden und alle lieben ihn. Aber ja, wenn du sagst, du guckst viele Serien, was guckst du gerade, Lenny?
Ich gucke gerade mit meiner Freundin nochmal Dr. House. Wir haben, ich habe damals die ersten 4, 4,5 Staffeln gesehen nur. Und jetzt gibt's das wieder auf Netflix. Das gab es eine Zeit lang irgendwie gar nicht irgendwo. Jetzt gibt's das seit ein paar Monaten wieder da und wir schauen das gerade. Mhm. Ja, ich liebe die Serie. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Davor, was haben wir davor gesehen? Castlevania hatten wir davor geschaut.
Oh, das konnte
davor hatten wir The Mighty Nein auf Prime Video hatten wir gesehen. Eigentlich wollten wir danach dann mit Vox Machina, wollte ich sie eigentlich dann nochmal dazu verleiten, dass wir das dann auch noch schauen, aber das wurde dann von Dr. House unterbrochen. Ja, also einiges auf jeden Fall. Und auch irgendwie alles Mögliche durch. An Genres.
Was ist deine Lieblingsserie so?
Breaking Bad und Dexter. Dexter haben wir auch davor geschaut. Aber Breaking Bad ist auf jeden Fall. Es ist zwar Standard.
Ist egal.
Standard-Aussage, aber es ist einfach die geilste Serie. Ich liebe die Serie voll. Ja. Genau.
Ich bin auch ein unglaublich großer Breaking Bad-Fan, aber ich habe das tatsächlich nur zweimal geschaut. Danach hatte ich kein Interesse mehr. Also ich bin nicht wieder reingekommen bis jetzt.
Ja, ich habe...
Ja?
Ich habe die Serie, glaube ich... Also ganz durch habe ich sie, glaube ich, zwei oder dreimal angefangen und bis irgendwie, weiß ich nicht, Staffel 3 Minimum doch auch mehrmals. Aber ja, es gibt dann immer so alle Jahre wieder so diese Zeit, wo ich so denke, so boah, jetzt nochmal, nicht The Walking Dead, jetzt nochmal Breaking Bad. Da habe ich doch jetzt gerade irgendwie wieder Bock drauf. Und ja.
Und wie sieht's aus mit Game of Thrones? Bist du da auch dabei, oder?
Oh, leider gar nicht gesehen. Das war so ein Hype-Level früher, was mir irgendwie so ein bisschen too much war. Und auch eine Serie, bei der ich dachte, so weiß ich nicht, ob die mich so interessieren würde generell. Aber nee, und als dann irgendwie hieß, dass das Ende irgendwie so schlimm sei, habe ich dann irgendwie gedacht, so naja gut, okay, dann weiß ich nicht, ob ich denselben Pain auch noch einmal mir geben muss.
Also ich bin auch im Lager, ich finde das Ende nicht gut, aber der Steve hier zum Beispiel, der ist im Lager, das Ende ist vollkommen fein. Und ich denke, das kann man auch so sehen. Und das solltest du dir nicht kaputt machen lassen, also das Serienerlebnis, dadurch, dass halt die Leute sagen, es ist Shit, weil Game of Thrones einmal, besonders mit der Freundin zusammen, das lohnt sich schon.
Ja.
Meiner Meinung
nach. Ja, vielleicht mache ich das ja immer nochmal. Vielleicht komme ich ja nochmal irgendwann dazu. Aber bisher war einfach noch nicht der Urge da.
Gibt es irgendwas, auf das du dich dieses Jahr freust in Sachen Serie?
Müsste ich jetzt erstmal überlegen, was kommt überhaupt. Es gibt ein paar Filme, also gerade so Horrorfilme und so weiter, auf die ich mich dieses Jahr freue. Aber wow. Serien.
Würde ich mich gerne mal mit dir drüber unterhalten. Was für Horrorfilme denn?
Was kommt jetzt? Also, was ist jetzt angekündigt? Wir haben der Backrooms-Film, einfach weil ich finde, dass Backrooms eines der geilsten Meme-Horror-Genres unserer Neuzeit ist. Auf den freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr darauf, wenn endlich mal The Undertone in Deutschland ins Kino kommt. Der ist jetzt irgendwie vor einiger Zeit schon in Amerika gewesen. Irgendwie unfassbar gehypt, sah unfassbar geil aus und irgendwie aber noch hier so gar nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. I don't know. Ich hasse alles. Evil Dead kommt jetzt auch ein neuer.
Ich habe den
ersten mit meiner besten Freundin letztens gesehen. Jetzt wollen wir uns die nächsten Tage dann den zweiten nochmal ansehen. Ich glaube, zwei gibt es davor, ne?
Weiß gar nicht. Der zweite Evil Dead Rise hat die beste Filmcard, die es vielleicht je gegeben hat.
Sehr geil. Ich freue mich da auf jeden Fall auch schon richtig drauf, den nochmal mit ihr zu gucken, um dann Evil Dead dann jetzt den neuen dann auch nochmal zu sehen. Und wir haben ein starkes Filmjahr, finde ich so. Irgendwie allgemein starkes Medien-, Unterhaltungsjahr. Das ist schon so.
Da bin ich voll bei dir. Es kommt ja
auch. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass in zwei Wochen Mandalorian und Grogu kommt. Ja, da werde ich mal wieder ins Kino gehen nach langer Zeit.
Bist du was Fan, Lenny?
Leider gar nicht. Leider gar nicht. Hatte leider keine Berührungspunkte mit. Aber ich freue mich immer für die Star Wars Fans, weil ich glaube, dass es ein unfassbar geiles Gefühl ist, wenn ein Franchise, der halt schon wirklich so alt ist, heute noch neue Sachen dazu bekommt. Und ich sehe da auch einfach die Begeisterung der Leute und freue mich einfach für sie. Es ist einfach mega nice. Ich finde das immer so richtig schön mit anzusehen. Ja, dann so erwachsene Leute dann noch wieder so richtig zu so kleinen Kindern werden und sich dann so Laserschwerter kaufen.
Ja, das ist schon cool. Das ist schon eine coole Sache.
Lenny, sag mal, wenn ich dich schon mal hier, oder wenn wir dich schon mal hier haben, ne, kannst du uns irgendwas zu Pokémon Wind und Welle eigentlich erzählen? Also bis auf das, was man jetzt im Trailer schon gesehen hat. Hast du irgendwelche geilen Hintergrundinfos oder so?
Ich wünschte. Nee, leider nicht. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich mich wieder, dass die Vorfreude doch mehr überwiegt als der vorab Zweifel. Und ich hoffe, dass es mindestens so cool wird, wie es bisher aussah im Trailer. Und ja, es soll wohl jetzt, nach dem, was ich gehört habe, lange erstmal wieder keine Infos geben. Erst eben wieder 2027. Aber ja, abwarten. Gucken, was passiert.
Okay, mach ich.
Gut.
Fair. Hast du schon den Trailer gesehen für den neuen Mummy-Film?
Nee.
Mal angucken, das ist von.
Aber ist der nicht sogar schon raus?
Ich habe den Film nicht gesehen. Also,
ah ja.
Das ist von dem Typen, der Evil Dead Rise gemacht hat. Und
ja.
Ich hab den Trailer nur gesehen und dachte ich mir so, okay, den gucke ich mal, wenn ich irgendwie eine Nacht durchmachen muss, weil danach werde ich nicht schlafen.
Jetzt überlege ich gerade, es gab zwei Filme, von denen meine. Einmal Mummy und Ready or Not 2.
Genau. Ready or Not 1 ist so gut, ne?
Den fand ich auch richtig gut. Und meine beste Freundin hat jetzt Mummy und Ready or Not letztens innerhalb von 2 Tagen im Kino gesehen. Mummy soll richtig geil gewesen sein. Also da war sie richtig begeistert von. Mhm. Ready or Not war sie wohl, sagen wir mal, weniger so begeistert. Etwas zurückgehalten.
Du kannst Ready or Not 2, glaube ich, auch schon auf Disney Plus ist das, glaube ich.
Das kann sein, da kann ich mal gucken. Ja, den ersten fand ich gar nicht so bad. Der war ganz geil, hatten wir auch zusammengeschaut. Und deswegen dachte ich halt so, oh cool, jetzt kommt noch ein zweiter Teil, dann können wir den irgendwie auch noch gucken. Und sie hatte den halt im Kino gesehen und war so, schade. Aber Mami soll geil gewesen sein. Ja,
ich finde die Hauptdarstellerin so unheimlich lustig. Die kann eine perfekte Linie laufen, dadurch wie Nase und Mund sich zueinander verhalten. Dass die super arrogant, super dämlich gucken kann, auch super hübsch aus. Die kann unheimlich geile Gestik und ich glaube, Samara Weaving oder so heißt die.
Ja.
Ich finde die unglaublich klasse. Ist eine richtige Scream Queen. Und wenn ich auch richtig, richtig gut finde, ist die Australierin hier, die in Longlegs war.
Ja. Longlegs wollte ich mir auch unbedingt nochmal ansehen eigentlich. Der war zwar auch für einige wohl ein bisschen eine Enttäuschung, aber ich habe dennoch Hoffnung, weil es war so ein bisschen so zweischneidiges Schwert, weil grundsätzlich sah der eigentlich ganz nice aus. Aber ich weiß, wie du meinst.
Der ist ziemlich gut. Also Longlegs ist im Prinzip eine schlechte. Also hast du Weapons gesehen?
Nee, ist auch noch auf meiner Liste, aber tatsächlich. Boah. Ist auch noch auf meiner Liste. Ich habe ganz viele noch nicht gesehen, aber meine Horrorfilmliste wächst gerade seit ein paar Monaten wieder seitdem.
Vor allen anderen guckt ihr unbedingt Weapons an. Die Nebendarstellerin, also eine der Nebendarstellerinnen aus Weapons, hat ja auch einen Oscar für ihre Performance bekommen.
Ja.
Und das auch wirklich zu Recht. Es ist eine fantastische Performance, es ist ein super toller Film. Den kann ich super empfehlen. Und Longlegs ist im Prinzip so eine. Das ist, wenn Weapons schlecht gewesen wäre oder schlechter.
Okay.
Also, die sind beide wirklich gut, sind ganz tolle Filme, meiner Ansicht nach. Nur dass halt, Weapons ist einfach ein Stückchen besser. Also, ist einfach der rundere Film.
Ja, verstehe.
Er hat einen leicht besseren Cast und ja, was will man dazu sagen? Lenny, wenn ich dich noch was fragen könnte.
Ja.
Was wäre denn deine Traumkooperation gegeben, dass du ja jetzt schon deinen ersten großen Traum erfüllt hast, weil du deinen ersten eigenen Merch-Drop hattest? Und ich habe sogar ein bisschen reingeguckt und festgestellt, dass du nichts in meiner Kleidergröße hast. Dann wollte ich
nichts in deiner Teilgröße.
Oh, also ich bin hart im Abnehmkampf und als kleines Update für alle, die danach fragen, ich bin jetzt für dieses Jahr bei minus 27 Kilo sind wir jetzt mittlerweile. Es läuft richtig gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt eine Stufe erreicht, wo ich bei uns den Berg hochgelaufen komme, ohne dass ich Angst habe, dass ich einen Notarzt brauche. Jetzt komme ich
das
hier.
Das ist doch gut.
Ich bin jetzt vielleicht noch nicht G-Time-Fit, der ganz offensichtlich auf der Tour alle wegfistet, aber irgendwann werde ich das auch schaffen. Vielleicht kann Kevin mir noch ein paar Tipps geben. Dein Merch, ich finde es ziemlich cool, sieht cool aus. Wenn du jetzt aber noch eine Traumkooperation hättest, was wär's?
Eine Traumkooperation, also mit irgendeiner Marke oder Firma meinst du?
Marke, Firma, mit einem YouTuber, was du möchtest.
Wo finde ich denn das Merch vom Lenny? Ich guck gerade auf seinem YouTube-Kanal.
Das heißt Ecto.
Genau, Ecto. Unter ectoshop.de kann man da gerade vorbestellen und auch demnächst wieder vorbestellen, wenn dann die ersten Drops abgearbeitet wurden. Und ja, gute Frage auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich da tatsächlich jetzt so ad hoc eine Antwort drauf habe. Schwierig. Da will ich,
Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich und Steve, wir sind immer noch Blizzard-Fans auf eine Art und Weise. Das ist halt die Spieleschmiede, die uns am härtesten geformt hat. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, bei Blizzard zu arbeiten, so wie ich mir das vorstelle, wünschen würde, dann wäre ich unglaublich glücklich. Das wäre so ein richtiger Kindheitstraum.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass so ein bisschen, also ich glaube, früher hatte ich mehr so Wunschpartner, bei denen ich gedacht habe, boah, mal mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten und da halt irgendwie Connections hinzuhaben, das wäre irgendwie super cool und keine Ahnung was. Da gab es dann natürlich so diese ganzen Spieleentwickler, ne, so mit Nintendo und Ubisoft und Blizzard und was es da halt nicht alles gibt. So, ich glaube, eine Menge ist dann halt, wenn man dann schon mal mit so ein paar Firmen halt eben so zusammengearbeitet hat, ja, klar, gewöhnt man sich zum einen halt vielleicht dann so ein bisschen dran und es ist halt, man erlebt dann halt natürlich auch einfach so ein bisschen so, ja, es ist halt auch eine Arbeit dahinter irgendwie. Aber ich hatte das, glaube ich, lange nicht mehr, dass ich jetzt irgendwie so gedacht habe, so, boah, mit denen mal zu arbeiten, das wäre richtig geil. Aber ich würde mir das mal wieder wünschen. Ich hätte gerne mal wieder so richtig das Gefühl von, boah, mit denen eine Koop oder da mal irgendwie hin.
Aber das zum Beispiel, mal irgendwie wenn jetzt Nintendo zu machen, auf dich zukommen würde.
Ja, ich meine, also mit Nintendo per se habe ich ja jetzt immer wieder schon mal gearbeitet. Ich mache das auch super gerne, wenn die mich irgendwo einladen oder sowas. Das finde ich immer sehr schön. Ich glaube, das hätte ich einfach mal wieder gerne, so dieses vorab irgendwie so Spiele antesten oder sich mal irgendwie mal irgendwohin einladen lassen, irgendwelche Sachen da halt so vorab zu sehen und so. Wir waren jetzt vor, wie lange ist das her? Ein halbes, dreiviertel Jahr waren wir in England mit Nintendo. Das war im Rahmen von Pokémon Pocket, dieser Pokémon Trading Card Game App. Da gab es so ein kleines Event, in Anführungszeichen. Das war ganz cool. Aber was ich halt damals zum Beispiel sehr geliebt habe, das war auch in England, Game Freak Headquarter, nee, nicht im Game Freak, im Pokémon Headquarter, da haben wir dann Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli vorab spielen dürfen und das war geil. Die waren einfach super nett da, zum einen die Leute, aber halt auch so das Feeling von vorab das irgendwie spielen zu können, ist schon cool, auf jeden Fall. Und dafür dann extra nach England eingeladen zu werden, auch auf jeden Fall. Ein sehr special Gefühl. Ja.
Ist England für dich auch immer so ein bisschen Fairy Tale? Ich konsumiere seit einem guten, ja, halben Jahr jetzt mit meiner Frau extrem viel britischen Content. Und ich weiß gar nicht, wie wir da irgendwie gelandet sind. Also meine Frau hat sowieso so eine unglaubliche Vorliebe für und so weiter. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr habe ich auch so ein bisschen Urge. Ich würde super gerne eine längere Zeit in England leben.
Also das, ja, England ist schon eine sehr eigene Welt. Das ist schon deswegen. So. Also ich habe auch, ich war jetzt auch von allen Ländern außerhalb Deutschlands und Österreichs, war ich, glaube ich, in England am häufigsten. Mehrmals jetzt für so Koops und ein, zwei Mal auch so für Urlaub. Und es ist schon irgendwie was Eigenes. Ich kann es auch nicht so genau pinpointen, aber es ist auch so die Atmosphäre. Es ist auch so ein bisschen, wie es so, also ich nehme Städte halt auch unfassbar viel so mit so allen möglichen Sinnen wahr. Und ich finde, in England hat es so einen ganz eigenen Geruch.
Und du läufst dann rum und riechst dann den Gebäuden und leckst die ab, oder?
Ja, naja, aber es ist so, ich weiß nicht, dadurch, dass es halt auch so eine Insel ja quasi ist, halt irgendwie auch alles so ein bisschen, ja, auch alles so ein bisschen modrig und alles ein bisschen so feucht, aber irgendwie auch nicht unangenehm. Es ist schon sehr eigen. Die Leute sind sehr eigen. Ich habe leider auch zwei, drei nicht so nette Erfahrungen in England gemacht, einfach weil manchmal, ich habe das Gefühl, dass England auch irgendwie ein bisschen so ein paar Weirdos hat. Ein paar Weirdos mehr als.
Du sitzt ja auf einer Insel, ne?
Ja, das ist schon so, also ganz eigenartig, manchmal so ein paar Begegnungen gewesen, aber ja, doch auch irgendwie charmant im Nachhinein dann.
Ja. England ist halt auch die Geschichte von besiegt werden, ne? Quasi die ersten, keine Ahnung, 1500 Jahre, also ab Christi, ne? Ist England ja wirklich von jedem einmal so richtig schön gebitchslappt worden. Kommen so ein paar, kommen halt die Nordmänner und die werfen alles um. Dann kommen die Franzosen und modernes Französisch ist ja zu 60% die Basis des Englischen. Deswegen fällt es Franzosen technisch gesehen sehr leicht, Französisch zu lernen. Und Engländern bzw. Amerikanern eigentlich sehr leicht, Französisch zu lernen, weil die sich halt so viele Worte teilen.
Ja.
Aber dann kommt halt diese Phase des Imperialismus und der Expansion und der Navy Fleets. Und dann hast du ein ganz anderes Verständnis davon, Brite zu sein. Weil jetzt bist du die Weltmacht. Und dann bist du jetzt in der Moderne angekommen und den Engländern geht das ja so wie uns. Auch irgendwie so ein bisschen vergessen, hinten rein. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wo ist deine Rolle jetzt so im Weltgeschehen? Und dazu kommen dann halt diese ganzen quaint Sachen. Also was ich am allerinteressantesten finde an England immer, und das wird dann wahrscheinlich dafür sprechen, warum ich eine Diät brauche, ist das Essen. Ich finde britisches Essen tatsächlich mega lecker und super interessant. Ich finde die Art und Weise, wie das quasi alles so. Also das, woran ich, wenn ich an britisches Essen denke, ist halt so Labour Food, ne? Essen für den kleinen Mann. Und das finde ich einfach alles lecker. Aber wer hätte es denn gedacht, ne? Einfach nur lecker Fleisch in Teigtaschen packen. Also,
okay.
Ne? Also Steak Pies, Ale Pies, dann die Shepherd's Pie, was haben wir noch alles? Fish and Bangers und was weiß ich nicht. Es gibt so geile Sachen. Ich könnte mich
einfach ganz.
Ja.
Also ich persönlich habe tatsächlich eigentlich immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die englische Küche beziehungsweise so auch die englischen Kochkünste generell jetzt nicht so krass waren. Aber vielleicht habe ich auch einfach in der Vergangenheit, vielleicht war ich auch einfach überall etwas unlucky. Also das Hotel zum Beispiel, wo wir das letzte Mal in England waren mit der Pokémon Company, das war, sagen wir mal, spannend, sehr experimentell. Also nicht mal halt jetzt irgendwie so außergewöhnliches Essen, sondern einfach nur, wie das Essen zubereitet war. Aber ich habe da wahrscheinlich auch einfach zu wenig, also eventuell war ich auch einfach mit zu viel in irgendwelchen Hotels und zu wenig in irgendwelchen Restaurants, wo es dann tatsächlich auch das gute Essen gab. Das gibt's natürlich auch, gab es auch, also war ich auch, ja, aber wahrscheinlich jetzt nicht so viel.
Also ein richtig schönes Curry hast du gegessen.
Ja, ich habe zum Beispiel Ich wollte eigentlich einen Caesar Salad haben und ich kenne Caesar Salad eigentlich mit Hühnerfleisch drin.
Das ist nicht automatisch so. Das musst du dazu
sagen. Ja, und dann habe ich halt nochmal extra, weil es auch auf der Karte nicht extra ausgeschrieben stand, habe ich es halt nochmal extra dazu gesagt, dass ich das ganz gern mit dazu hätte. Mhm. Das ging dann nicht. Wer anders dann aber hat halt irgendwie Hühnerfleisch bekommen zu einem anderen Gericht. Ich weiß nicht genau, was jetzt irgendwie dann. Aber naja, vielleicht hatten sie nur noch eins, ich weiß es nicht.
Ich denke, das ist der Titel für diesen Podcast, dass du Hühnerfleisch unwürdig bist.
Vielleicht. Das kann natürlich sein. Ich glaube, genau, und dann, es war ein unfassbar wässriger Salat. Also der hat wirklich geschwommen in dieser Soße. Statt dass es war kein Dressing, es war echt so eine Salatsuppe eigentlich. Es war nicht sehr lecker, leider. Aber ich habe auch, als ich damals Urlaub gemacht hatte, war ich in einem Restaurant, da war es eigentlich auch ziemlich lecker, da war es ganz gut. Da hatte ich ein bisschen mehr Glück, glaube ich. Naja, ich glaube, so wie überall gibt es mal bessere und mal weniger gute
Essen. Also du sagst, der Salat war so ein richtiger Tiefpunkt. Wenn du jetzt an Pokémon denkst, das würde mich nur interessieren, was würdest du sagen, war der Tiefpunkt der Pokémon-Saga?
Boah. Auf jeden Fall einer der neueren Spieler aus den letzten wenigen Jahren. Also es ist schwierig, das so auf eine Stufe zu stellen. Ich finde so, Karmesin Purpur waren schon sehr, sehr low, waren schon sehr, sehr niedrig. Aber ich glaube, die Pokémon-Legenden-Reihe ist bisher doch eigentlich das größere Tief. Und Legenden ZA, also das Neueste, was jetzt rauskam.
Sind das ganz normale Pokémon-Spiele-Legende?
Das sind so ein bisschen so Spin-off-mäßig, ein bisschen experimentell. Ich mag's ja eigentlich. Also eigentlich mag ich ja den Grundgedanken, dass sie so ein bisschen experimentieren, mal so ein bisschen out of the box denken, wenn so ein bisschen so in so einer parallelen oder in so einem alternativen Universum, in einer anderen Zeitschleife, andere Zeitepoche, andere Geschichten in bekannten Gegenden, in bekannten Regionen. Aber es ist einfach eine riesengroße Idee in viel zu kleinem Space, in viel zu kleinem Raum, mit viel zu wenig
Entfaltung.
Ganz Open World ist es nicht. Also, Karmesin Purpur ist ja die neunte Generation. Das ist Open World. Ich glaube, danach kam Pokémon-Legenden Arceus. Das ist so, es sieht aus wie Open World, aber ist eigentlich nicht Open World. Mhm. Und Pokémon-Legenden ZA spielt halt in einer Stadt Open World, mehr oder weniger. Also im Rahmen dessen, was es halt ist, halt ein kleines Spiel so. Aber ja, leider auch sehr viel verschenktes Potenzial. Leider auch nicht sehr schön und nicht sehr ausgereift. Ja, es ist halt schade, weil es sind an und für sich starke Ideen, die aber halt einfach nicht zu Ende geführt werden und nicht atmen dürfen. Das ist leider sehr schade.
Mhm. Macht Sinn. Hab ich noch irgendwas? Steve, hast du noch irgendwelche coolen Anekdoten oder Stories für diese Woche?
Steve lässt sich hier berieseln von uns.
Ja, das ist so. Ja, und ich hätte noch ein paar Pokémon-Fragen, beziehungsweise wir sind ja, wenn wir schon mal einen Pokémon-Experten da haben, der natürlich auch ein sehr viel größerer Experte ist als ich, weil ich ja noch gar nicht so lange dabei bin, dann habe ich zwei Sachen noch. Erstens, ich habe gerade kurz in dein Resladaro-Video reingeguckt. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Der heißt ja auf Englisch, glaube ich, Horlucha oder so, ne? Ist das richtig?
Genau.
Ja.
Resladero und Horlucha, genau.
Genau, ja. Und ich bin, das ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich habe irgendwie eine ganze Seite nur mit Resladero-Karten gesammelt. Ich habe den in Pokémon Go sogar in Shiny bekommen. Geil. Und deshalb habe ich das sehr genossen, gerade wie du die Mega-Entwicklung gefeiert hast. Ich hoffe, dass der auch dann in Pokémon Go bald da reinkommt. Und ansonsten fand ich dein Video interessant, warum du sagst, Pokémon Go sofort sollte man sofort löschen. Weil es natürlich auch ein Stück weit irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wie sagst du in dem Video? Ich habe mir das vorhin angeguckt, so eine Art Scan, der, also das habe ich schon mehrfach gehört, du hast im Prinzip nur noch mal zusammengefasst. Magst du mal kurz erzählen, warum Pokémon Go ein bisschen kritisch ist? Aus deiner Sicht?
Ja, Pokémon Go hat sich über die letzten Jahre halt so ein bisschen den Ruf eines harmlosen Kinderspiels angeeignet, aber ist halt eigentlich eine riesengroße Datensammel- und Bilddatensammel Bildmeter-Geodatensammelmaschine gewesen. Also das Grundprinzip von Pokémon Go besteht ja daraus, dass man halt in der echten Welt durch die Gegend läuft und an verschiedenen Orten dann Pokémon fangen kann, finden kann, Arenen bekämpfen kann und so weiter und so fort. Und natürlich werden dann halt, ne, dann das Spiel hat Zugriff auf deinen Standort, hat Zugriff auf die Kamera und für so Daily Quests musst du dann halt irgendwelche Sehenswürdigkeiten scannen und so weiter und so fort. Und diese Tonnen an Daten und Bildern und so weiter sind wohl dafür genutzt worden, um ein immer aktuelles und geupdatetes Profil oder halt auch so ein 3D-Gebilde zu erstellen von mehreren Städten und Dörfern und so weiter, um mit diesen Daten Lieferroboter sich orientieren lassen zu können. Also die können jetzt die brauchen jetzt kein GPS mehr. Es gibt so eine gewisse Firma, Coco Robotics hieß die, glaube ich. Die sind nicht mehr auf GPS-Daten angewiesen, weil GPS zu ungenau ist, sondern die benutzen quasi diese ganzen Bildinformationen, Bilddaten von Pokémon Go-Spielern, um sich orientieren zu können, um halt nicht auf der falschen Straßenseite irgendwie anzukommen, sondern um halt immer zu wissen, wo sie jetzt gerade irgendwie sind. Und weil man halt einfach unfassbar viele Bilder zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten und Begebenheiten und mit irgendwelchen Bäumen und Störern im Bild da halt irgendwie hat, ist es halt unfassbar genau. Und man erkennt, oder diese Roboter erkennen halt dann zu jeder Zeit, Tag, Nacht, hell, dunkel, neblig, Baum im Weg, irgendwelche Gegenden und Gebäude und so weiter und so fort. Das klingt alles super praktisch, ist es halt natürlich irgendwo auch, aber es ist halt auch einfach, also niemand hat irgendwie dem wirklich bewusst zugestimmt und gesagt so, yo, alles, was ich irgendwie fotografiere, alles, was ich irgendwie mache, könnt ihr benutzen, um damit so eine KI zu trainieren. Und ist halt auch die Frage, wohin das Ganze dann halt noch führt, ne? Wofür diese Daten dann halt noch benutzt werden auf lange Sicht. Und es ist eine sehr krasse Datenkrake. Es ist, oh Wunder, ein Milliardenkonzern benutzt ein Spiel, um Daten zu sammeln. So klar, aber
gibt's ist sonst halt schon nicht. Krass. Ja. Warte mal, eine Sache hatte ich noch. Ach so, genau. Ich habe gesehen, dass du auch zumindest ein paar Videos über Pokémon-Karten auf deinem Kanal hast. Sammelst du aktiv auch?
Aktiv nicht. Immer wieder mal. Also ich bekomme entweder Karten auch einfach mal geschenkt oder halt irgendwie Packs irgendwie zugesendet oder sowas. Gab's auch eine Zeit. Aber ich bin da leider nicht immer so up to date. Wäre ich eigentlich gerne mehr, aber habe ich auch irgendwann, bin ich da auch so ein bisschen raus einfach irgendwie. Ist ja doch auch ein sehr schnell wachsender bzw. sich schnell entwickelnder Markt.
Okay.
Und man kann echt eine Menge Geld dahinter lassen. Also die Karten werden ja unfassbar schnell super teuer. Und irgendwelche Displays aufzumachen für jedes Mal irgendwie 120 Euro das Stück ist dann halt auch ein bisschen, geht dann auch ein bisschen krass ins Geld.
Das stimmt, ja. Aber, ja.
Ja, die werden leider immer sehr schnell teuer. Weil der Sammelwert halt auch so krass ist, ne? Stellenweise. Dann, naja.
Das ist eh schon so. Ja, und die Preise sind im Himmel, weil die ganzen Scalper halt alles aufkaufen. Du kannst ja gar keine Pokémon-Karten mehr kaufen, wenn du nicht irgendwie Glück hast, ne?
Ja, das kommt dazu, genau. Also wenn du da wirklich Pech hast, hast du da irgendwie so ein Set, das gerade richtig gut abgeht und das kaufen Leute dann halt irgendwie in Scharen, da wird sich dann stellenweise wirklich drum geprügelt. Also es ist schon wirklich sehr skurril. Ich sehe immer die Videos von Moist Critical, wenn sich wieder irgendwelche Pokémon-Scalper in Amerika da irgendwie gegenseitig die Fresse einhauen. Und es ist, ja.
Als jemand, der viel YouTube gucken muss, wen guckst du momentan? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, 3 Empfehlungen aussprechen müsstest und ganz kurz beschreiben, dass die Leute was zum Gucken haben, nachdem sie diesen exquisiten Podcast gehört haben, was würdest du empfehlen?
Was würde ich empfehlen? Boah. Also ich bin echt immer so jemand, der super viel einfach so das so schaut, was ihm vorgeschlagen wird und wo er gerade irgendwie, wo er halt gerade irgendwie so landet. Und
Frauen.
Bleibe ich manchmal auf irgendeinem interessant klingenden Essay hängen oder ja, halt auch nur so winzig kleine Kanäle. Aber was ich ganz gerne schaue, sind halt zum einen die Moist Critical Sachen, also Charlie, der braucht jetzt keinen Support mehr, der hat irgendwie 16, 17 Millionen Abonnenten, der ist auch seit 20 Jahren dabei, so sehe ich alles. Aber was sehe ich denn noch so ganz gerne? Ja, so nischenmäßig, ich bin halt viel so im deutschen Battle-Rap Kosmos unterwegs, das schaue ich gerade sehr, sehr gerne. Ich gucke auch super gerne die alten diese Storytelling-Videos von Maxim. Der hat wirklich echt so eine sehr lustige eigene Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Genau, ja. Der hat, der macht zwar schon länger jetzt nicht mehr so viel, seitdem er seine Family hat. Mhm. Aber so die alten Videos werden mir halt super häufig vorgeschlagen und meine Verlobte ist auch unfassbarer.
Oh, du bist Maxim mittlerweile sogar mit dir verlobt. Habe ich dir gratuliert? Ja, habe ich schon gemacht. Ich mach's trotzdem nochmal. Gratulation nochmal.
Danke. Ja, und ja, genau, ja, was schaue ich ansonsten so? Ja, alles Mögliche, was mir so vorgeschlagen wird. Ich habe gestern, wie hieß er denn? Weiß ich gar nicht.
Stevenio, der ist hier.
Genau, der zum Beispiel, große Empfehlung, sehr, sehr große Empfehlung.
Ja,
ja, ansonsten, boah, ich glaube, ich gucke halt auch echt so super viel querbeet durcheinander. Das ist immer ganz schwierig, das so einzeln zu pinpointen, was ich da so habe. Ja.
Okay. Ja, Steve, hast du noch was?
Nö, ich denke, wir sind durch.
Ich denke, wir sind durch. Lenny, das war ganz, ganz nett, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast, dann auch noch so spät am Abend. Ich weiß, du bist jetzt nicht bekannt dafür, dass du Frühaufsteher bist, aber trotzdem, Dankeschön.
Ja,
ich hoffe.
Danke für die Einladung auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut.
Ich würde mich freuen, wenn du nochmal wieder vorbeikommst, vielleicht irgendwann so 2-3 Monaten oder so. Und dann können wir mal ein Follow-up machen. Sehen wir beide uns dieses Jahr auf der Gamescom?
Gamescom weiß ich leider noch nicht, aber ich schau mal. Also dadurch, dass ich jetzt in Österreich wohne, sind die Wege halt ein bisschen weiter. Mhm. Ja, mal schauen. Ich gebe Updates auf jeden Fall.
Okay, cool.
Super.
Gut. Ja, dann sind wir durch für heute, ihr Lieben. Nächste Woche in alter Frische. Den Gast haben wir noch nicht auf dem Zettel, haben wir noch nicht eingetütet. Werdet ihr früh genug erfahren. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke Lenny, danke Dennis. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.